Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Spätlesehörerinnen und Hörer, diesmal nehmen wir Sie mit auf eine Reise ins Kloster Amelungsborn. Begleiten bei dieser Unternehmung wird Sie Wolfhard Schlastus. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Das Jahr 1130 wurde das Kloster Amelungsborn gegründet. Es ist neben Loccum das einzige Männerkloster auf deutschem Boden. Amelungsborn ist idyllisch am Sollen gelegen zwischen Stadt Oldendorf und Holzminden. Die Ende des Zweiten Weltkrieges stark beschädigte Klosterkirche wurde wieder aufgebaut. Das ehemalige Eishaus ist inzwischen vollständig renoviert worden und beherbergt heute eine bemerkenswerte Bibliothek, zusammengestellt aus verschiedenen aufgelösten Bibliotheken. Auch der Klostergarten erstrahlt mit seinen vielen Kräutern wieder im neuen Glanz. Machen Sie in dieser Stunde eine kleine Reise nach Amelungsborn. Sie erfahren einiges über das älteste Zisterzienserkloster Niedersachsens.
Thank you.
Porta patet cor magis, die Tür steht offen, das Herz noch mehr. Das Kloster Amelungsborn steht offen für jedermann. Unter anderem werden Tagungen für die verschiedensten Berufsgruppen angeboten. Auch Übernachtungen sind im Kloster möglich. Circa 50 Betten stehen bereit. Ansonsten ist die Klosteranlage nicht bewohnt, erklärt Gästeführerin Hilde Hennecke.
Das Kloster Amelungsborn ist um 1130 von Siegfried IV. Von Northeim gestiftet worden. Wir befinden uns jetzt auf dem Domänengelände. Das Domänengelände gehört heute nicht mehr zum Kloster. Es gehört dem Kloster- und Studienfonds Braunschweig. Die Klosterdomäne ist heute verpachtet, wird viellos bewirtschaftet und daher sind ein Teil der Nebengebäude stehen leer. Die Nebengebäude haben zum Teil Wohnungen bekommen oder sind anderweitig vermietet und zum Teil sind auch Wohnwagen untergebracht. Die Gebäude, die wir hier sehen, sind sicherlich in den Grundmauern auch noch aus den Anfängen dieses Klosters. Aber im Wesentlichen sind die im 18. und 19. Jahrhundert gebaut worden oder umgebaut worden oder sie sind verändert worden, sodass wir eine Bausubstanz aus allen 8 Jahrhunderten in diesen Gebäuden hier haben. Das Herrenhaus, das ist 1825 gebaut worden mit einem großen Saal.
Als erstes Zisterzienserkloster in Niedersachsen wurde das Kloster Amelungsborn vor rund 850 Jahren gegründet. Stifter war Graf Siegfried IV. Von Beuneburg, letzter Spross des Northeimer Grafengeschlechts. Er stellte aus seinem Besitz das Areal zur Verfügung. Villa Amelungsborn wurde damals das spätere Kloster genannt nach der Quelle der Amelung. Des Stifters Handeln lag im Trend der Zeit. Die Spiritualität der Zisterzienser übte eine starke Anziehungskraft aus. Hoffnung und Ziel im Mittelalter war das ewige Leben zu erreichen.
Die Zisterzienser sind 1098, also vor circa 900 Jahren, gegründet worden in Frankreich und zwar im Kloster Zisto von Robert von Meleske. Sie sind hervorgegangen aus dem Benediktinerorden. Der Benediktinerorden hat sich um 500 gebildet und der ist gegründet worden von Benedikt von Nursia. Benedikt von Nursia kam aus einer römischen Adelsfamilie. Die Grundregeln der Benediktiner war, dass sie in der Gemeinschaft leben wollten, dass sie auf Besitz verzichtet haben, dass sie der Nächstenliebe und der Brüderlichkeit verpflichtet waren und dass sie Gott zum Lob und für das ewige Leben da sein wollten und beten wollten. Da aber sie eine relativ liberale Auslegung ihrer Regeln hatten, war das den Zisterziensern, nicht asketisch genug. Und damit hat Robert von Meleske eben vor 900 Jahren die Zisterzienser gegründet, die gesagt haben, wir wollen starke Askese leben, wir wollen harte Arbeit machen und wir wollen zum Gotteslob leben und glühende Gottesverehrer sein. Das war also das Wichtigste für sie. Aufgenommen werden ins Paradies, für das ewige Leben zu leben, das war das Wichtigste eines damaligen Menschen, das muss man sich einfach vorstellen. Und dadurch hat man also vor 900 Jahren sehr viel Zulauf gehabt.
Im Zentrum des Klosters steht die Kirche. Erbaut im Zeichen des Kreuzes, ergo in Form eines Kreuzes. Herzstück des heute reinen evangelischen Männerklosters ist der Gottesdienst. Thank you. Die Laienbruderschaft der Familiaritas besteht bis heute. Ihr gehören etwa 30 Männer aus verschiedenen Berufszweigen und Lebenssituationen an. Zum Konvent gehören neben dem Abt 8 Theologen und ein Jurist. Abt, Konvent und Familiaritas bilden als klösterliche Familie den Kern. Sie verpflichten sich, der Kirche durch ihre Berufserfahrung zur Verfügung zu stehen. Die Familiaren versprechen bei ihrer Einführung außerdem, täglich ein Wort der Heiligen Schrift zu bedenken, Gott im Gebet zu danken und ihn um Führung durch den Tag zu bitten, die den Christen aufgetragene Fürbitte füreinander zu üben. Abt des Klosters ist Eckhard Gorka. Er ist Landessuperintendent von Hildesheim, wo er auch wohnt. Das heißt also, dass der Abt, die Mitglieder des Konvents und der Familiaritas keine Mönche sind. Sie gehen an ihren jeweiligen Wohnorten ihrer täglichen Arbeit nach, sorgen für ihre Familien, gestalten ihr Leben in der Welt verantwortlich. Sie alle treffen sich 11-mal im Jahr zur Einkehrwochenenden im Kloster.
Die Mönche, die hier wohnen, also das heute, das ist so, dass die Mönche nicht hier im Kloster wohnen, sondern dass die Mönche einmal im Monat und meistens am ersten Wochenende im Monat hier ihre Einkehrtage haben. Wir haben hier 8 Mönche und den Abt und dazu gibt es noch die Familiaritas. Die Familiaritas, das sind Menschen, die in allen Berufen tätig sind und über die ganze Bundesrepublik verstreut sind, aber sie haben eine sehr gute Beziehung zum Kloster. Sie wollen das Kloster fördern. Sie wollen ihre Erfahrungen aus dem Beruf mit in die Kirche einbringen. Und zu den Familiaritas gehören auch die Novizen und Praktikanten. Und wenn sie sich nach 3-4 Jahren bewährt haben, dann gehören sie zu der Familiaritas. Die ist finanziell autonom, wird von einem Senior geleitet und wird von einem Art Ältestenrat unterstützt. Dann haben wir noch den Kapiteltag. Zum Kapiteltag kommen der Konvent, die Familiaritas und dann eingeladene Gäste, die Wohltäter und Stifter hier für das Kloster Amelungsborn sind.
Oh.
Der romanische Bau der Klosterkirche Amelungsborn ist außergewöhnlich. Besucher, die zum ersten Mal das Gotteshaus betreten, sind von dem geheimnisvollen Halbdunkel im romanischen Langhaus fasziniert. Aus der ersten Bauperiode während des 12. Jahrhunderts stammen das flachgedeckte Langhaus und Teile des Querhauses. Die Kirche wurde während des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt. Heute erstrahlt sie wieder im alten Glanz. Besucher sollten den Raum länger auf sich wirken lassen und aus dem Halbdunkeln in den lichtumfluteten Chor schauen. Dann erst allmählich erkennen sie den zutiefst beeindruckenden Übergang vom romanischen Westteil zum gotischen Chor.
Wir befinden uns ja hier jetzt in dieser Kirche, die also vor etwa 850 Jahren gebaut worden ist. Diese Kirche ist am Ende des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt worden insgesamt. Wir haben einen neuen Dachreiter bekommen. Sämtliche Fenster waren kaputt, sind erneuert worden. Und auch die südliche Außenwand musste erneuert werden. Daher haben wir also auch viele Bauteile von vor 50 Jahren hier. Aber ansonsten ist dieses ein rein romanisches Langhaus, typisch für die romanischen Langhäuser. In Norddeutschland war also der Pfeiler in Verbindung mit der Säule. Es war immer abwechselnd ein Pfeiler, eine Säule. Und die Kapitelle, wo diese Bögen sind, waren immer ganz einfach gearbeitet. Schön und einfach. Die Zisterzienser waren der Meinung, dass sie keine figürlichen Ausarbeitungen oder Verzierungen im Kirchenraum haben wollten. Das würde die Mönche und die Laienbrüder vom Gebet abhalten. Es war also sehr schlicht. Die Fenster waren auch in den Anfangszeiten nicht bunt. Sagen wäre noch, dass wir eine glatte, gerade Decke haben. Das war im romanischen Bau meistens oder immer der Fall, da man Gewölbe noch nicht bauen konnte. Man kannte noch nicht den Gerüstbau. Die tragenden Wände dieser Kirche sind also hier die Pfeiler und die Außenwände. Davon haben wir auch so kleine Fenster. Und jeder romanische Bau ist relativ dunkel, weil man also das Gerüst noch nicht bauen konnte. Sagen wäre noch, dass wir eine glatte, gerade Decke haben. Das war im romanischen Bau meistens oder immer der Fall, da man Gewölbe noch nicht bauen konnte. Man kannte noch nicht den Gerüstbau. Die tragenden Wände dieser Kirche sind also hier die Pfeiler und die Außenwände. Davon haben wir auch so kleine Fenster. Und jeder romanische Bau ist relativ dunkel, weil man also das Gerüst noch nicht bauen konnte. Mit dem Tag, wo man erkannt hat, und zwar in Italien hat man erkannt, dass also man mit dem Gerüstbau die Kirchen höher bauen konnte, Gewölbe bauen konnte und damit große Fenster und viel Licht in ihre Kirchen kam. Wir müssen uns das so vorstellen, dass diese Gewölbe, die Rippen, die wir hier sehen, die tragenden Elemente sind, hier im Chorraum. Stellen Sie sich einen Schirm vor, den Sie öffnen und das Gerüst dieses Schirms trägt sozusagen Ihr Dach. Und so müssen Sie sich das Prinzip von Bauen während der Gotik vorstellen. Also etwas vereinfacht gesagt, aber ich glaube, es ist am verständlichsten dann. Dieser Altar ist neu, hier vorne. Und zwar ist der aus oder beinhaltet Rosenquarz und den Bergkristall. Er ist also von einem modernen Künstler hergestellt worden. Dieser Altar ist neu, hier vorne. Und zwar ist der aus oder beinhaltet Rosenquarz und den Bergkristall.
Klöster waren damals die Landwirtschaftsschulen von heute und die Mönche waren versierte Handwerker.
Sie waren immer auf der Höhe der Technik, sowohl bei den Tischlern, bei den Schmieden oder bei den Ordenshandwerkern, die die Gebäude erstellt haben. Diese Gebäude hier in Amelungsborn sind ausschließlich von Ordenshandwerkern erstellt worden. Im 19. Jahrhundert dann nicht mehr, aber zu den Anfängen. Das muss man sehen. Man hat keine Handwerkszeichen gefunden, die darauf hindeuten, dass Handwerker aus der Region hier am Aufbau des Klosters beteiligt gewesen.
Zu den Eigentümlichkeiten des Klosterlebens damals gehörte es, dass Mönche und Laienbrüder stets getrennt waren. Auch in der Kirche vollzog sich diese Trennung.
Man hat hier eine Unterteilung zwischen Laienbrüder und den Mönchen. Laienbrüder und Mönche haben nie zusammen gewohnt. Sie waren immer unterschiedlich untergebracht. Das galt auch für den Kirchenraum. Die Laienbrüder haben im Westen des Langhauses ihren Gottesdienst miterlebt. Und da war eine ganz große Chorwand, entweder aus Holz oder aus Stein, die man kaum überblicken konnte. Also es war immer auch eine räumliche Trennung da.
Das Stützensystem der Arkaden bilden je 4 Pfeiler und 4 Säulen im Norden und im Süden. Diese Stützen erscheinen dem Besucher immer wieder eindrucksvoll als steinerne Begleiter und so werden die Pfeiler und Säulen auch genannt. Aus Stein und damit äußerst selten sind die alten Levitenstühle. In der Kirche zu Amelungsborn sind sie aus dem Buntstein des Sollings gehauen worden. Auf den Levitenstühlen saßen die Priester oder die Diakone oder Subdiakone, wenn sie dem Gottesdienst beiwohnten. Hilde Hennecke sagt,
auch die Rückseite der Levitenstühle, und zwar sehen wir hier in der Mitte ein Maßwerk aus Rosen und auf der linken Seite einen jüdischen Hut und auf der rechten Seite eine Frau mit Krone. Das soll auf der linken Seite die Synagoge darstellen, aber im positiven Sinne, also das soll eine gute Zusammenarbeit darstellen mit der Kirche. Die Frau mit der Krone soll die Kirche darstellen. Dann sehen wir Mönch Jakob mit der Jakobsmuschel auf der linken Seite und das soll darstellen den Pilger oder den Pilgerweg nach Santiago de Compostela in Nordspanien. Und hier haben wir Stephanus und Paulus. Und Stephanus und Paulus sollen sozusagen die Begründbarkeit der Vision des christlichen Lebens darstellen.
Etwas ganz Besonderes in der Klosterkirche von Amelungsborn sind die Piszinen, steinerne Becken, die stets in der Nähe der Altäre zu finden sind. Das sind die Ausgussbecken für das zur liturgischen Handwaschung und Reinigung der Fäße verwendete Wasser. Die Voluten, das heißt die Schnecken- bzw. spiralförmigen Ornamente, waren einstmals bunt, wie wahrscheinlich das ganze Gotteshaus. Farbreste beweisen das. Wir wissen ja, dass die Kirchen im Mittelalter sehr farbenfroh waren.
Thank you.
Hat nicht Luther das Klosterdasein als Heilsweg und auch als dauerhafte Lebensform nachdrücklich abgelehnt? Kann es dann ein evangelisches Kloster geben? Die Hannoversche Landeskirche hat für die Antwort auf diese herausfordernden Fragen eine wichtige Hilfestellung erhalten, indem die Landesherren der Reformationszeit den Vorschlägen Martin Luthers gefolgt sind und die damals vorhandenen Klöstern in Damenstifte oder Schulen umgewandelt haben. Amelungsborn wurde so 1569 eine klösterliche Schule zur Ausbildung künftiger Theologen im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel. Es wurde seinerzeit laut über das schlechte Schulessen geklagt. Das aber kann nicht der Grund gewesen sein, dass die Schule 1760 im Kloster aufgelöst und nach Holzminden verlegt wurde. Übrigens hat sich aus dieser Schule das heutige Campe-Gymnasium in Holzminden entwickelt. Während der napoleonischen Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde die Klosteranlage Amelungsborn als Schafstall und als Unterstand für Landmaschinen genutzt. Die Klosteranlage umfasst heute neben der Kirche und dem Herrenhaus das Eishaus, in dem sich heute die Klosterbibliothek befindet, und das sogenannte Steingebäude.
Dieses Gebäude ist das ehemalige Steingebäude. In diesem Gebäude sind heute die Räumlichkeiten für die Unterbringung der Mönche, also die Schlafräume, der Speisesaal, der Kapitelsaal, das ist hier jetzt in den letzten 40 Jahren eingebaut worden. Also die Unterkunft für die Mönche, wenn sie einmal im Monat hier sind.
Thank you.
Schon seit dem frühen Mittelalter gehörten Gärten zur Grundausstattung der Klöster. Berühmt sind diese Klostergärten. Sie lieferten Obst und Gemüse und die Würzkräuter, die gleichzeitig auch als Heilkräuter verwendet wurden. Das Wissen der Mönche über die pflanzlichen Wirkstoffe waren enorm, sind teilweise verloren gegangen und werden heute langsam wieder entdeckt. Eingedenk der Überzeugungen seiner mönchischen Vorfahren hat das ehemalige Zisterzienserkloster Amelungsborn im Sommer 1999 wieder einen Klostergarten anlegen lassen. Gestaltet ist er nach den Anlagekriterien, wie sie die Quellen aus dem 9. bis 16. Jahrhundert aufzeigen. Der Garten von Amelungsborn hat starkes Gefälle, deshalb war der Klostergarten in Terrassen angelegt. Eine 7 Kilometer lange Mauer umfasste den 60 Morgen großen Garten. 16 Morgen davon waren allein für den Gemüsebau reserviert. Weil Bier gebraut wurde, gab es natürlich auch einen Hopfengarten. Heute ist der Amelungsborner Klostergarten durch Mauerwerk und Flechtzaun geschützt. 12 Hochbeete gibt es mit zahllosen Kräutern, verschwenderisch bestückt. Das abgeschlossene Viereck des ehemaligen Kreuzganges ist heute nur noch schwer zu erkennen, denn ein großer Teil der historischen Gebäude steht nicht mehr.
Man hat die meisten Gebäude, die hier standen, abgerissen. Man hat im 17. und 18. Jahrhundert hier Salpeter hergestellt. Und zwar gebrauchte man zum Siebenjährigen Krieg Munition. Und für die Munitionsherstellung oder Schießpulverherstellung gebrauchte man Salpeter. Man hat also die Salpeterlauge in großen Pfannen ausgekocht. Und dann hat man den Salpeter hier zum Teil im Kreuzgang gelagert. Mhm. Und daher sind die Gebäude in einem sehr schlechten Zustand gewesen, vor gut 100 Jahren, und man ist dazu übergegangen, die abzureißen.
Die Umrisse der alten Klausur sind aber sichtbar, und dass die alte Brunnenschale wieder ihren Ort hat, ist ein großer Gewinn. Die Zisterzienser, die in der missionarischen Nachfolge der Benediktiner im 12. Jahrhundert ins östliche und nördliche Europa vordrangen, hatten wesentlichen Anteil an der Entstehung der modernen Gartenkultur. Ordensvater Benedikt hatte in seiner berühmten Regel aus dem 6. Jahrhundert eine gesunde Ernährung der klösterlichen Familie gefordert. Schon in frühen Zeiten wurde die wohltuende Wirkung mancher Kräuter erkannt. Durch die Klöster wurden diese Erfahrungen weiterentwickelt. Heilpflanzen gehörten zum wichtigsten Bestand der Klostergärten. Die Zisterzienser betrachteten den Körper als Partner der Seele. Ordensschule lehrten nicht nur Theologie, sondern auch das medizinische Wissen ihrer Zeit. Die Kenntnisse über die Kräuter von A wie Atlant bis Z wie Zitronenmelisse füllten dicke Folianten. Eine Vielzahl von Wirkstoffen für äußerliche als auch für innere Anwendungen stand zur Verfügung.
25% der Wirkstoffe, zum Teil noch mehr, die in diesen Heilkräutern vorhanden sind, werden heute in der Medizin angewandt, und zwar in den Tabletten, in das, was wir einnehmen.
Noch immer sind 2/3 der Erdbevölkerung nur auf die Heilkraft von Pflanzen angewiesen. In den modernen Industriestaaten mit ihrer hochtechnisierten Medizin bauen aber immer mehr Menschen auf die Heilkraft der Kräuter. Tatsächlich hat inzwischen die moderne Medizin viele alte Klosterrezepturen übernommen. Hilde Hennecke sagt:
Man hat Essenzen ausgekocht, also in Wasser oder Honig, die einzelnen Heilkräuter dann richtig über 5 bis 10 Minuten und länger. Man hat zum Teil richtige Sirups hergestellt, die man dann später verdünnt hat. Man hat sie getrocknet und pulverisiert. Und man hat auch Salben hergestellt.
Der bekannte Fingerhut, eine hochgiftige Pflanze, ist die Quelle herzwirksamer Glykoside. Die Digitalis-Glykoside steigern die Leistungsfähigkeit des Herzens und finden bei Herzschwäche Anwendung. Mittel gegen Lebererkrankungen ohne den Wirkstoff Silimarin, der aus der Mariendistel gewonnen wird, sind heute nicht mehr denkbar. Der altbekannte Baldrian findet sich als Hauptbestandteil in vielen Beruhigungs- und Schlafmitteln wieder. Salbei ist ein richtiges Zaubermittel.
Gegen Mundgeruch muss man Salbei in Wein aufkochen. Und zum Entgiften isst man Salbei in jeder Form zum Essen. Und Hildegard von Bingen hat gesagt: Nimm Salbei, pulverisiere ihn und isst dieses Pulver auf Brot, es mindert den Überfluss deiner Schadsäfte. Wer seinen Hahn nicht zurückhalten kann, trinke oft Salbeitee und er wird geheilt.
Thank you. Die Herstellung von Heilmitteln gehörte auch in früheren Zeiten in Amelungsborn zum Klosterleben. Kräuter wurden in Würzwein getrunken, zu Essenzen ausgekocht oder zu Pulvern und Salben verarbeitet. In der klostereigenen Apotheka wurden diese Arzneien für die Bevölkerung zur Verfügung gehalten, soweit sie bezahlt werden konnten. Allerdings wird manch mitleidsvoller Bruder auch hier und da ein Pülferchen kostenlos abgegeben haben. Ob Schwertlilie, Madonnenlilie, Akelei oder Waldbeere, sie alle sind christliche Symbolpflanzen, die Eigenschaften von Heiligen oder religiöse Grundwerte versinnbildlichen. Holunder soll bei Rheuma, Quitte bei spröder trockener Haut helfen, Pfefferminze wirkt als Tee krampflösend. Der Kräutergarten von Kloster Amelungsborn ist ein zauberhafter Ort zum Entspannen, zur inneren Einkehr, zum Wiederauftanken. Eine Rasenbank im Schatten eines Baumes lädt an schönen Tagen zum Verweilen ein. Doch bei aller Träumerei, das Hinweisschild sollte beachtet werden. Von unkontrollierter Selbstmedikation mit Heilkräutern wird dringend abgeraten, ist da zu lesen. Nun frage ich mich schon einige Zeit, gilt das auch für Pfefferminze umgeben von leckerer Schokolade? Thank you.
Musik.